Sühne ist geordnet. So lautet dieser zweite Vortrag heute. Sühne. Wie funktioniert das eigentlich? Wer von euch besitzt ein Mobiltelefon? Wer besitzt ein Telefon? Nun keine Sorge, ich frage das nicht, um euch daran zu erinnern, es abzuschalten, sondern ich möchte euch etwas veranschaulichen. Abschalten dürft ihr es natürlich trotzdem. Ich würde behaupten, die meisten hier, wenn ich die Handzeichen und die Gesichtsausdrücke richtig interpretiere, besitzen ein Mobiltelefon. Aber wer von euch versteht, wie ein Mobiltelefon technisch funktioniert? Betroffene Gesichter. Und wer von denen, die vielleicht eine Ahnung haben, wie ein Mobiltelefon funktioniert, wäre fähig, es nachzubauen? Nun, das habe ich auch nicht erwartet. Wir benutzen in dieser Welt viele Dinge und wir vertrauen den Funktionen, ohne wirklich zu verstehen, wie sie funktionieren. Ohne dass wir das wirklich in jedem einzelnen Detail für uns verstanden haben, nachvollziehen können. Ja, wir schauen einfach, wenn wir da auf die richtigen Tasten drücken, dass da schon irgendwie dass was Richtiges bei rauskommt. Man muss auch nicht unbedingt die Funktionsweise jedes technischen Gerätes genau erforschen, um ein Mobiltelefon benutzen zu können. Eltern stellen oft erschreckt fest, wie schnell schon Kinder damit umgehen können. Aber jeder sollte doch zumindest wissen, der ein Mobiltelefon besitzt, wie funktioniert das mit dem Vertrag? Mit der Bezahlung? Wie funktioniert das mit den Kosten und den Rechten, damit ich das Handy benutzen kann? Wie sind die Vertragsbedingungen geordnet? Wie viel kosten denn Gesprächsminuten? Wie hoch sind denn die Roaming-Gebühren, wenn ich ins Internet gehe? Wie ist es, wenn ich hier in Deutschland bin, aber wie ist es, wenn ich vielleicht in Spanien bin oder in Polen oder noch wo ganz anders? Unwissen kann sonst am Ende des Monats zu ganz bösen Überraschungen führen. Ich muss nicht die ganze Technik des Mobiltelefons verstehen, aber ich muss doch ein gewisses Verständnis haben, welche Pflichten habe ich, welche Kosten sind damit verbunden, wie ist der Vertrag hier geordnet. Oder es könnte passieren, dass man sich gar nicht traut, das Handy zu benutzen, weil man denkt, ich weiß ja gar nicht, ob da am Ende dann plötzlich ich bankrott bin. Und man weiß gar nicht, oh, eigentlich ist da eine Flatrate und monatlich wird sowieso schon was abgebucht und ich kann in alle Netze telefonieren, ohne dass mir zusätzliche Kosten entstehen. Und man weiß es gar nicht und benutzt es nicht. Liebe Freunde, es gibt notwendiges Wissen. Es gibt notwendiges Wissen, um etwas verantwortlich oder auch zuversichtlich gebrauchen zu können. Auch wenn das Smartphone in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert gewinnt, ich hoffe, ihr stimmt mir alle damit überein, dass es doch insgesamt relativ unwichtig ist. Also, ob ich nun ein Handy habe oder nicht, wie viel ich davon verstehe oder nicht, insgesamt ist es doch relativ unwichtig. Es gibt viel wichtigere Themen als ein Handy oder ein Smartphone. Bei dem Thema Sühne. Es geht auch um Kommunikation. Es geht um Beziehung. Jedoch sind die Probleme wesentlich ernsthafter als ein Funkloch oder aufgebrauchtes Guthaben. Es geht wirklich um wichtige Themen. Sühne ist ein zentrales, ein wichtiges Thema. Und hier ist es ein notwendiges Wissen, was wir Menschen brauchen. Ein notwendiges Wissen, wie es geordnet ist. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was Sühne ist und wie es geordnet ist, wie das funktioniert. Wir haben im ersten Vortrag schon gehört, dass Sühne etwas mit Sünde zu tun hat. Aber lass mich noch einmal kurz wiederholen, in welchem Kontext, in welchem größeren Kontext die Sühne eingebettet ist. Der erste Punkt ist also der Kontext der Sühne. Und zu diesem Kontext gehört Gottes Heiligkeit. Gott ist vollkommen heilig in seinem ganzen Wesen. Was heißt heilig? Es heißt getrennt und abgesondert von allem Bösen, von aller Sünde. In ihm ist keine Finsternis. keine Sünde, nichts Schlechtes, nichts Böses. Gott hat keinen Anteil daran. Er ist der Maßstab reiner Heiligkeit. Das Gesetz Gottes ist darum auch keine willkürliche Ansammlung von Geboten und Verboten, sondern es ist Ausdruck und Anspruch der Heiligkeit Gottes. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, wie Paulus es in Römer 7 beschreibt. Es zeigt uns Menschen, wie wir leben müssen, um Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu haben. Um abgetrennt, abgesondert vom Bösen zu sein und mit dem guten und gerechten und heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Die Heiligkeit ist nicht nur eine Eigenschaft für sich genommen, irgendwie isoliert im Wesen Gottes, sondern alle Eigenschaften und alle Handlungen Gottes sind heilig. Seine Liebe ist heilig, sein Zorn ist heilig, seine Gerechtigkeit ist heilig, seine Gnade ist heilig. Abgesondert vom Bösen, ohne eine Finsternis, ohne irgendetwas Schlechtes. Gott ist gut und heilig in seinem ganzen Wesen. Nun, zu diesem Kontext gehört nun aber auch die Sünde des Menschen. Der Mensch ist seit Adam nicht mehr heilig und rein, nicht mehr sehr gut, wie wir es am Anfang der Schöpfung gelesen haben, sodass er ungetrübte Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben könnte, sondern er ist in Sünde gefallen. Das haben wir im ersten Vortrag behandelt. Er ist nicht mehr sündlos und rein, er ist sündig und verdorben. Die Sünde ist in alle Lebensbereiche hindurchgedrungen und durch alle Generationen. Das ist mit geistlichem Tod gemeint, eine Versklavung unter Sünde. Jeder einzelne Bereich unseres Lebens ist von Sünde befleckt. Keine Kommunikation mehr mit dem Guten, keine Verbindung mit dem Heiligen, sondern eine schmutzige, finstere, böse Verbindung. Das ist das, was die Natur des Menschen ausmacht. Der Mensch ist nicht gut und nicht gerecht, sondern im Denken, Reden und Handeln, ja in seiner ganzen Natur verdorben, unter der Sünde versklavt. Als Gott in den Garten Eden trat, nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht genommen haben, da heißt es, sie fürchteten sich und sie versteckten sich unter den Bäumen vor Gott. Sünde zerstört Gemeinschaft. Die Sünde des Menschen zerstört Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Aber noch ein dritter Punkt gehört zu diesem Kontext: Gottes Haltung gegenüber dem Menschen. Die gestörte Verbindung besteht nicht nur auf Seiten der Menschen. Es ist nicht nur eine subjektive, eine gefühlte Kommunikationsstörung. Es ist nicht nur so, dass der Mensch sich nackig und schuldig fühlt und Gott sagt, ach komm, ist doch alles nur halb so wild, ich kenne dich doch, du brauchst dich nicht zu schämen. Oh nein. Die Sünde des Menschen ruft eine heilige Konsequenz von Gottes Seite hervor. Die Sünde hat eine Situation geschaffen, die Sühnung notwendig macht, und zwar vor dem heiligen Gott. Sünde ruft zum einen das heilige Missfallen und den heiligen Zorn Gottes hervor. Das hören wir nicht so oft und wir hören es vielleicht auch nicht gerne, aber kennt ihr den 5. Psalm? Habt ihr schon mal Psalm 5 gelesen? Hier heißt es in Vers 4, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen, den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Habt ihr das schon mal gehört? Ein heiliges Missfallen, ein heiliger Zorn gegen Sünder. Psalm 11, Vers 5, den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Oh, die Bibel ist sehr, sehr deutlich. Mein lieber Freund, der heilige Gott hasst die Sünde. Und weil er die Sünde hasst, die den Sünder völlig durchdringt, hasst er Sünder. Das ist das, was die Bibel sagt. Gottes Reaktion auf die Sünde des Menschen ist ein heiliges Missfallen und ein Zorn. Doch das ist nicht die einzige Reaktion auf Sünde. Die notwendige und gerechte Folge des Gesetzesbruchs ist nicht nur die Missgunst oder der Zorn, das Missfallen, sondern auch heilige Strafe. Auch davon haben wir im ersten Vortrag gehört. Gott ist ein gerechter Richter. Er ist Schöpfer und auch Richter der Menschen. Er kümmert sich um sein Gesetz. Er nimmt das ernst. Gott rächt die Sünde. Er bringt den Fluch auf den Sünder, die den Bund gebrochen haben, die das Gesetz gebrochen haben. Das ist keine populäre Sicht von Gott, aber es ist eine absolut biblische Sicht. Gott rächt Gesetzesbruch. Er straft den Sünder. Nahum, einer der kleinen Propheten, auch nicht viel gelesen. Nahum, Kapitel 1, Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn, oh ja, und groß an Kraft. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Keinesfalls. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sowohl der leibliche als auch der geistliche und vor allem der ewige Tod. Der zweite Tod. Das meint ewige Strafe wegen nicht aufhörender Sünde, wegen nicht aufhörendem Gesetzesbruch, wegen nicht aufhörender Rebellion gegen den heiligen Gott. Ewige Verwerfung vor dem Angesicht Gottes. Die Hölle, dieser verfluchte Feuersee, ist die Strafe Gottes über Sünde. Gott ist zornig gegen die Sünde. Jeden Tag. Und den Sünder hasst seine Seele. Und er rächt in Gerechtigkeit. Alles Leid, alle Mühe, alle Schmerzen, ja auch der Tod des Leibes. Es ist eine Folge des Sündenfalls. Ein Teil der Sündenstrafe und ein Vorgeschmack der ewigen Verdammnis. Ja, hier dürfen wir sehen, wozu Sünde führt. Zu welcher Strafe Sünde führt. Durch den Zorn und die Strafe Gottes findet auch eine persönliche Entfremdung statt. Der Mensch hat sich entfremdet. Ja, er hat von der verbotenen Frucht genommen. Er hat sich versteckt. Gott rief zu den Menschen im Garten: Wo bist du? Wo bist du? Aber auch Gott sondert sich ab vom Sünder. Wusstet ihr das? Es ist nicht so, dass Gott die ganze Zeit mit ausgestreckten Armen dasteht und sagt: Ich wünschte, sie würden doch alle wieder zu mir kommen. Ja, es gibt Aspekte dieser Gnade, die auch mit solchen Bildern bezeichnet werden, zu Recht beschrieben werden. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Gott sondert sich ab vom Sünder. Es war nicht die Idee der Menschen, den Garten Eden zu verlassen. Oh nein, nein, sie wären geblieben. Gott hat sie hinausgetrieben. Er hat sie hinausgestoßen vor seinem Angesicht. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden verbannt. Und Gott hat einen Engel, einen Cherubim mit einem kreisenden Schwert vor den Eingang gestellt, dass sie bloß nicht zurückkommen. Oh nein, Gott sondert sich ab vom Sünder. Sie durften nicht ohne weiteres zurückkehren. Und so ist das bis heute. Der Sünder ist entfremdet von Gott. Gemeinschaft ist nicht einfach ohne weiteres möglich. Nicht nur, weil der Mensch nicht will durch seine Sünde, sondern auch, weil der heilige Gott keine Gemeinschaft mit Sünde hat. Sünde, sie entfremdet uns von Gott, aber sie entfremdet auch Gott von uns. Jesaja 59 ist eine bekannte Stelle. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Daran liegt es nicht. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Was Jesaja hier sagt, ist, es ist nicht so, dass Gott nicht kann. Aber eure Sünden führen dazu, dass er euch nicht hören will. Er sondert sich ab. Es ist eine Scheidung zwischen dem Menschen, dem Sünder und Gott. Und in diesem Kontext hinein, in dieses, finden wir das Konzept und das Thema der Sühne. Und wenn wir nicht klar begreifen, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist, der damals durch Ägypten geschritten ist und der nach wie vor durch die gesamte Menschheit schreitet, in Zorn und Strafe und Rache gegenüber Sünde. Wenn wir nicht begreifen, dass wir Fremde geworden sind, Feinde durch die Sünde gegenüber dem heiligen Gott, dann werden wir nicht verstehen, was Sühne ist. Alle Menschen sind Götzendiener geworden. Von Adam und Eva an, sie wollten selbst Gott sein, sie wollten Gott mit etwas anderem vertauschen. Alle Menschen sind Götzendiener geworden, wie die Ägypter, und Gott kommt und schreitet hindurch und wird Rache üben an allen Götzen und an allen Götzendienern. Je mehr wir verstehen, wie ernst Sünde ist und was für notwendige Konsequenzen die Sünde mit sich bringt, desto mehr werden wir verstehen den Wert und die Bedeutung der Sühne. Bei diesem Durchschreiten in Verwüstung und Gericht, wie wir es gelesen haben in 2. Mose 12, sehen wir plötzlich Blutspuren. Ein makelloses Lamm wurde geopfert. Makellos, ohne Fehler, als ein Symbol für Unschuld. Und dieses Lamm, es diente als Stellvertretung. Denn überall da, wo ein Lamm geschlachtet wurde, da kam der Tod nicht in das Haus. Da kam die Strafe und die Rache und der Zorn Gottes nicht in das Haus. Dieses Blut wurde an die Türpfosten gestrichen, damit Gott es beim Durchschreiten angezeigt wird. Mose hat allen verboten, tretet bloß nicht vor die Tür. Tretet bloß nicht vor die Tür, sondern bleibt hinter der Tür, dass das Blut zwischen euch und Gott ist. Streicht es nach außen an die Tür, damit Gott das Blut sieht, wenn er vorübergeht. Dass es ihm präsentiert wird, sodass er vorbeizieht. Passa heißt vorübergehen. Und wir sehen auch, der Richter ist zugleich der Retter. Gott, der im Zorn strafend einherschreitet, er ist der, der gnädig
vorüberschreitet? Weil er eine Anordnung gesetzt hat. Er selbst, er hat Mose die Anordnung, das war nicht Moses Idee. Er hat Mose und den Israeliten die Anordnung gegeben, streich dieses Blut an die Türpfosten. Und durch diese Anordnung werden Menschen am Leben bleiben, die es nicht verdient haben. Die es genauso wenig verdient haben wie die Ägypter. Strafe der Sünde ist von Gott. Sühne der Sünde kommt von Gott. Nun, was genau bedeutet Sühne? Das ist der zweite Punkt, die Bedeutung von Sühne. Im Hebräischen ist das Wort für Sühne Kafar. Kafar. Und einige Ableitungen von diesem Wort. Kafar heißt abdecken, bestreichen, bedecken, verhüllen. Und das ist eine bildliche Beschreibung davon, dass ein Vergehen abgedeckt werden soll, sodass der Zorn besänftigt werden kann und der Konflikt bereinigt werden kann. Zum Beispiel kennt ihr sicherlich die Geschichte von Jakob und Esau, zwei recht ungleiche Zwillinge. Jakob hat Esau betrogen und Isaaks Segen selbst erhalten, indem er sich vor dem blinden Vater für Esau ausgab. Und Esau, er war so zornig, dass ihm nicht der Segen zuteil wurde, dass er Jakob, seinen eigenen Bruder, töten wollte. Oh, er wollte Rache für diesen Betrug. Jakob musste fliehen. Und nach 20 Jahren kehrt Jakob zurück und er hat mittlerweile eine Familie, hat mittlerweile Hab und Gut und er fürchtet sich vor dem Zorn und der angedrohten Strafe Esaus, der ihm bereits mit seinem Heer entgegenkommt. Er fürchtet sich vor Esau und er sagt, jetzt wird er mich totschlagen. Und da teilt Jakob sein Lager auf und er sendet in Abständen Geschenke voraus. Für Esau. Bevor Esau Jakob trifft, soll er all die Geschenke sehen. Und er sagt seinen Knechten, die mit diesen Geschenken nun vorhergehen, mit Vieh und Hab und Gut, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Das sollen sie Esau sagen. Und dann heißt es wörtlich in 1. Mose 32, Vers 20, denn er sagte sich, ich will sein Angesicht bedecken durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Angesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Ich will sein Angesicht bedecken. Kafar. Das zürnende, hasserfüllte, auf Rache sinnende Angesicht Esaus. Es soll durch das Geschenk besänftigt werden. So dass Jakob wieder mit Freundlichkeit auf seinen Bruder Jakob, Esau wieder mit Freundlichkeit auf seinen Bruder Jakob schauen kann. Dass er nicht mehr zurückdenkt an die Schuld, an das, was Jakob Esau geraubt hat, sondern dass dieses Geschenk die Schuld bezahlen soll, sodass auch der Zorn und der Hass und die Rache abgetragen werden kann. Es nicht mehr zwischen ihnen stehen muss. Diese Bedeckung, diese Sühne soll das Mittel der Versöhnung sein. Tatsächlich kommt das deutsche Wort versöhnen von versühnen. Sühne steckt da drin. Sühne ist der Grund, die Grundlage, die Ursache für Versöhnung. Und wir finden ein wunderbares Bericht, wie Esau und Jakob sich herzlich umarmen. Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Esau rächt sich nicht an seinem Bruder. Sühnung, Kafar, ist also eine Handlung, die den Zorn und den Hass auf eine Schuld, auf ein Vergehen bedecken soll. Es soll es abwenden, diese Konsequenz, die die Sünde hervorgerufen hat, sodass eine Versöhnung, eine wiederhergestellte Beziehung gewährleistet werden kann. Kafar in seinen verschiedenen Formen kommt rund 100 Mal im Alten Testament vor. Es ist wirklich eines der Hauptlehren, eines der Hauptthemen im Alten Testament. Die griechische Übersetzung davon, das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben, ist Hilasmos und auch das Verb Hilaskomai, Sühnung und Sühnen. Das Wort selbst, es kommt nur 6 Mal vor im Neuen Testament. 2 Mal im 1. Johannesbrief, 2 Mal im Hebräerbrief, 1 Mal im Römer und 1 Mal im Lukas-Evangelium. Aber der größere Zusammenhang der Sühne ist das Hauptthema auch des Neuen Testaments. Ein gutes Beispiel ist der Vers aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 18, Vers 13. Jesus erzählt hier ein Gleichnis von einem Zöllner und einem Pharisäer. Sicherlich kennt ihr diese Geschichte. Und hier heißt es in Vers 13, der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern er schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Moment mal, wo kommt denn hier Sühnung vor? Wörtlich betet der Zöllner hier, Gott sei mir, dem Sünder, versöhnt. Gott sei mir, dem Sünder, versöhnt. Und das ist auch die Hauptanwendung des ganzen biblischen Konzepts der Sühne. Gott sei mir, dem Sünder, versöhnt. Das heißt, wende mir wieder deine Gnade zu. Sei mir gnädig. Sei nicht zornig, sei nicht strafend mit mir, sondern sei mir ein Versühner, sei mir gnädig und vergebend. Überall also, wo die Gnade und Vergebung Gottes thematisiert wird, da basiert es auf dem Thema der Sühne. Gott sei mir, dem Sünder, versöhnt. Obwohl es einige Verwendungen von Sühne gibt, die den wiederhergestellten Frieden zwischen Menschen betrifft, so wie wir es gerade gehört haben von Jakob und Esau, ist der bei weitem überwiegende Gebrauch im Bereich der Versöhnung zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Wenn wir das Thema Sühne behandeln, dann ist der weitaus überwiegende Kontext die Verbindung zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Sühne ist ein so wichtiges Thema in der Bibel, weil es das einzige Mittel beschreibt, wie der Zorn und die Strafe Gottes abgewendet werden kann. Das einzige Mittel. Sühnung ist das, was wir in 2. Mose 12 bildlich an den Türpfosten sehen. Sühnung bedeutet, die Sünde wird abgedeckt und getilgt durch unschuldiges Blut. Und Gott kann in seinem Zorn vorüberschreiten. Gott kann mit Menschen versöhnt werden. Der Eingang ist nicht mehr zum Tod, sondern zum Leben. Die Tür, die mit Blut bestrichen ist, sie ist nicht mehr der Eingang des Todes, sondern der Eingang zum Leben. Es geht um Genugtuung. Es geht um Beschwichtigung, um Versöhnung mit Gott. Gott sei mir, dem Sünder, versöhnt. Und dieser Bezug ist sehr entscheidend, weil es von vielen Menschen verdreht wird. Das Objekt der Sühne ist Gott. Die Sühnehandlung soll nicht den Menschen verändern. Nicht in erster Linie den Menschen verändern. Es ist nicht in erster Linie auf den Menschen gerichtet, sondern es ist eine Wirkung auf Gott, auf seine Haltung, auf seine Handlung gegenüber uns Menschen, gegenüber uns Sündern. Das Blut zu Passa sollte nicht die Menschen beruhigen. Es war außen an die Türpfosten, nicht innen. Es war nicht, damit die Menschen es sehen und sagen, oh, wie schöne Türrahmen haben wir, ganz rot, mal ein bisschen Farbe ins Leben gebracht. Es war vor dem Angesicht Gottes. Sühnung ist vor dem Angesicht Gottes. Es gibt so viele abergläubische Handlungen, die auf den Menschen gerichtet sind, damit er ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, damit er ein bisschen mehr Mut hat, damit er glaubt, dass er Glück hat. Oh, Sühnung ist nicht sowas. Sühnung ist auf Gott gerichtet. In 2. Mose 12, Vers 13, da sagt Gott selbst, und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein. Gott muss das Blut sehen. Sühne ist ganz auf Gott und seine heilige Gerechtigkeit bezogen. Das dürfen wir nicht vertauschen. Der Mensch soll natürlich von der Versöhnung profitieren. Oh ja, es hat eine Wirkung, es hat eine Veränderung auf den Menschen. Ohne Frage. Aber das Konzept der Sühne ist zuallererst gerichtet auf den heiligen Gott. Das Abdecken geschieht nicht vor den Augen der Menschen. Es soll nicht dazu dienen, dass ich sage, ach, ich fühle mich ganz gerecht. Ich fühle mich ganz sündlos. Meine Sünden, die ich begangen habe, ach, sie zählen einfach für mich nicht mehr. Ich sehe sie einfach nicht mehr. Nein, es ist vor den Augen des gerechten, heiligen und zu Recht zürnenden Gottes, dass Sünden bedeckt werden müssen. Nun kommen wir zu unserem dritten Punkt, die Veranschaulichung der Sühne. Damit dieses existenziell wichtige Thema wirklich verstanden wird, hat Gott es im Alten Bund symbolisch veranschaulicht. Und ich benutze diese Worte nicht umsonst. Es ist eine symbolische Veranschaulichung. Heutzutage haben viele Bedienungsanleitungen von technischen Geräten kaum noch Text. Habt ihr das mal wahrgenommen? Sondern es sind plötzlich ganz viele Bilder, die irgendwie selbsterklärend sein sollen, die den Ablauf erklären, sodass man denen folgen kann. Wir brauchen manchmal Bilder, um Dinge etwas besser zu verstehen. Die ganze Zeremonie des alttestamentlichen Gottesdienstes war eine bildliche Veranschaulichung der eklatant wichtigen geistlichen Prinzipien im Kontext der Beziehung zwischen einem heiligen Gott und Sündern. Ganze alttestamentliche Zeremonie war eine bildliche Veranschaulichung der Prinzipien. An der alttestamentlichen vorgeschriebenen Praxis der Sühnehandlung lernen wir ganz anschaulich die Ordnung und das Wesen der Sühne. Wie funktioniert das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Was meint das konkret? Nun, ich frage einen Christen, glaubst du, dass du versöhnt bist mit Gott? Ja, ich glaube es. Warum? Jesus starb für mich. Was bedeutet das? Ja, Jesus starb für mich. Ja, warum starb er für dich? Nun, ich weiß, er starb für mich. Was bedeutet das? Was bedeutet Sühne? Was ist die Idee dahinter, das Konzept? Wie ist die Ordnung? Eines der bedeutendsten Kapitel, das uns veranschaulicht, was Sühne bedeutet, ist 3. Mose Kapitel 16. Und ich lade euch ein, es mit mir aufzuschlagen. In 3. Mose Kapitel 16 finden wir eine Beschreibung eines Festes, dem Tag der Versöhnung, auf Hebräisch Yom Kippurim, oder heutzutage häufig genannt Yom Kippur. Kippurim, Kippur, kommt von Kaffar, Tag der Sühnungen. Tag der Sühnungen. Es ist ein herrliches Kapitel. 3. Mose, Kapitel 16. Es ist ein Tag einer besonderen Begegnung. Einer einzigartigen Begegnung. Ein Tag, an dem Gott die Sünden seines Volkes vergibt und sie für rein erklärt. Es gilt als das höchste Fest des Alten Bundes. Dieses Kapitel und dieses Fest, es zeigt eine Begegnung des heiligen Gottes mit seinem Volk. Nun, wie ist das möglich? Haben wir nicht gesagt, dass Sünde den Menschen von Gott trennt und Gott von den Menschen? Wie ist das möglich? Nun, dieses Fest, es zeigt uns, Zugang zu Gott gibt es nur durch Sühne. Gott war nicht einfach wie noch im Garten Eden, mitten unter den Menschen. Er wandelte nicht einfach mitten unter den Menschen. Nein, es gab ein abgegrenztes Heiligtum, als das Volk Israel aus Ägypten herauszog, ein Zeltheiligtum. Und wenn sie ihr Lager aufgeschlagen haben, dann wurde das Zeltheiligtum, die Stiftshütte, aufgeschlagen. Und es war ein abgetrennter Bereich. Es war mitten im Volk, aber es war ein abgetrennter Bereich. Ein abgegrenztes Heiligtum mit einem Vorhof, mit einem heiligen Zelt. Und innerhalb dieses heiligen Zeltes noch einmal ein abgetrennter Bereich, das Allerheiligste, wo ein dicker Vorhang vorhing. Und im Allerheiligsten, nicht sichtbar für irgendjemand im Volk, nicht sichtbar für irgendeinen Priester, nicht sichtbar für irgendjemanden, stand die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes. Niemand durfte hinter diesen Vorhang treten. Mit einer Ausnahme. Mit einer Ausnahme. An einem Tag im Jahr, eben an diesem Tag der Versöhnung, durfte allein der hohe Priester in das Allerheiligste vor die Bundeslade in die Gegenwart Gottes treten. Was für eine Ehre! Was für eine Freude! Oh, glaubt mir! Das, was der hohe Priester gefühlt hat, war Furcht. Er hat Furcht gefühlt. Natürlich. Dieses Kapitel, es beginnt mit einer Warnung. Ganz am Anfang steht eine ernste Warnung. Unbefugtes Betreten birgt Todesgefahr, auch für Priester. 3. Mose 16, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, Priestersöhne. Als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht. Innerhalb des Vorgangs, wo die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Oh, das war hier keine Spielerei. Aaron hat gerade zwei Söhne verloren, die eigenmächtig, ohne Ehrfurcht, in eigenmächtiger Weise Gott so verehren wollten, wie sie es für gut achteten. Sie wurden in einem Augenblick dahingestreckt und tot hinausgezogen. Und auch später heißt es, wenn der hohe Priester nicht alles genau so bereitet, wie Gott es gebietet, wird er sterben. Wer nicht Gottes Ordnung der Sühne einhält, den trifft der volle Schlag der Strafe über Sünde. Du trittst nur einen Schritt daneben und du fällst tot zu Boden. Eine jüdische Überlieferung besagt, dass der Hohepriester ein Seil um die Hüften gebunden bekam, damit man ihn von außen, von vor dem Vorhang herausziehen kann, falls er vor Gottes Angesicht tot da niederfällt. Dass man seinen Leichnam herausziehen konnte. Oh, es war nicht Freude, es war vor allem Furcht. Ehrfurcht, sicher. Es war eine heilige Ehrfurcht. Aber auch so manches bange Zagen. Werde ich hier lebend wieder herauskommen? Noch einmal, das war keine Spielerei. Die Bundeslade war das Symbol der Gegenwart Gottes. Und es kam nicht nur einmal vor, dass Menschen auf der Stelle tot umfielen, als sie meinten, sie könnten sich eigenwillig oder leichtfertig der Gegenwart Gottes nähern. Es besteht ein Problem zwischen Gott und Menschen. Gott ist zornig auf den Sünder. Sünde erzürnt Gott, und der natürliche und gerechte Ausgang wäre, dass er jeden Sünder auf der Stelle vernichtet, in einem heiligen, gerechten Gerichtsakt. Ihr Lieben, dass wir heute Morgen hier sitzen, ist nicht selbstverständlich. Dass wir heute Morgen hier sitzen, hat zu tun mit dem, was wir gerade behandeln. Mit dem Konzept von Sühne. Gott hat Sühne gegeben. Das ist die gnädige Gabe. Keine Pflicht Gottes. Es ist gnädige Gabe. Gott gibt Sühne. Er entscheidet sich: Ich will unter meinem Volk leben. Ich will Bestimmungen geben, mit denen das Volk in einer gewissen Weise Gemeinschaft mit mir haben kann, ohne zu sterben. Ohne sofort tot umzufallen. Ihr Lieben, wer die Sünde gering achtet und auch die Sühne verlacht, wie es so viel in dieser Welt, in unserer Zeit geschieht, weil es scheinbar ein so primitives Denken ist, dem ist der Zorn Gottes sicher. Hier geht es nicht um Belanglosigkeiten. Hier geht es nicht um überholte Traditionen aus der Antike. Es geht um unser Leben. Nun, wie sieht die Sühne aus? Wie ist der Vorgang der Sühne? Der wesentliche Bestandteil der Sühne war das Opfer. Alle Opfer, die Gott dargebracht wurden, sie mussten makellos sein. Wie wir es auch bei dem Passahlamm gelesen haben, ohne Fehler. Makellos, das heißt, keine äußeren Fehler. Sie mussten vollkommen sein. Es durfte nicht irgendwie ein Ohr abgeschnitten sein oder ein hinkendes Bein. Es musste ein völlig gesundes und äußerlich makelloses Opfertier sein. Warum? Es sollte Vollkommenheit und Unschuld darstellen. Es geht nicht um Ästhetik, es geht um eine symbolische Wirkung. Es sollte Vollkommenheit und Unschuld darstellen. Und dieses Opfer, es wurde geschlachtet. Das Opfer, es war passiv. Es wurde nicht geschmückt, es musste nicht tanzen, es musste nicht im Kreis gehen, es musste nicht irgendwie einen Hindernisparcours übergehen, es musste sterben. Der Tod war absolut entscheidend. Blut musste fließen. Warum? Das finden wir in 3. Mose 17, Vers 11. Ich lese es vor. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Das Blut ist der Hinweis auf das Leben. Ohne Blut leben wir nicht. Wir brauchen das Blut. Es ist unser Lebenssaft, wie es manchmal beschrieben wird. Und das Blut ist nun hier das Zeichen für die Seele, für das Leben. das in den Tod gegeben werden muss. Und zwar, um Sühnung zu erwirken. Der Lohn, das heißt das Resultat, das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Gottes Gerechtigkeit verlangt den Tod für Sünde. Was wir hier veranschaulicht sehen, ist dies. Das Opfertier nimmt den Platz des Todes ein, der den Opfernden gebührte. Das Blut und die Seele des Tieres für das Blut und die Seele des Opfernden. An dem Tag, da ihr davon esst, müsst ihr sterben. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das Gesetz Gottes fordert den Tod, fordert Blutvergießen. Das hat nichts mit Blutrunst zu tun, es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Es hat etwas zu tun mit der Tatsache, dass es auch heute noch die Todesstrafe gibt. Ja, Todesstrafe ist real. Das Gesetz fordert den Tod. Ich wünschte, ich könnte euch nur für einen Moment unsere romantische Vorstellung des Tempeldienstes nehmen. So häufig ist es doch so, wenn man zurückschaut, dann hat man irgendwie so eine romantische Idee. Hier im Heiligtum wurden Tausenden von Tieren der Hals aufgeschlitzt. Literweise Blut floss. Habt ihr schon mal gerochen, wie Blut riecht? Und ich wünschte, wir könnten einmal riechen, nur für einen Augenblick, wenn ein Opfertier als Brandopfer und Ganzopfer auf dem Altar dargebracht wurde. Freunde, das roch nicht nach Omas Sonntagsbraten. Es wurde völlig verbrannt. Oma, was hast du gemacht? Das ganze Haus stinkt bestialisch. Es ist alles verbrannt. Es ist alles verkohlt. Ja nun, der Tod eines Tieres auf dem Altar war nicht romantisch und auch nicht appetitlich. Es war ein Zeichen des Strafgerichtes Gottes, das uns hätte treffen sollen. Mit allen Sinnen konntest du wahrnehmen, wie ernst das war, wie brutal das war. Und das wird besonders deutlich, wenn wir verstehen, dass es ein stellvertretendes Opfer war. In Vers 21 lesen wir: Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Ziegenbocks und bekenne auf ihm alle Schuld der Söhne Israels und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. So wurde das bei jedem Sündopfer getan. Hände wurden aufgelegt. Schuld wurde bekannt. Alle ihre Vergehen. Alle ihre Sünden. Nun warum? Es bedeutet persönliche Stellvertretung. Was der Priester hier tat, war, er sagte die Sünden, er bekannte die Sünden. Und sie wurden symbolisch auf dieses Tier übertragen. Und die Verantwortung und die Haftung des Sünders für seine Sünde wurde symbolisch auf dieses Tier übertragen. Das Opfertier nimmt die Stellung von Sündern ein. Und das Volk, es sollte das sehen. Und in Vers 29 heißt es: Und die soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, am zehnten des Monats, also eben an diesem Tag, sollt ihr euch selbst demütigen. Wörtlich heißt es, eure Seelen sollt ihr erniedrigen. So auch Vers 31. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Oh, ein empfindsames Herz dort im Lager von Israel wird auf die Opfer gesehen haben. und wird seine Seele erniedrigen, wird sich demütigen und verstehen, das Blut wurde für meine Sünden vergossen. Das war mein Platz. Das war mein Platz. Das, was diesem Tier geschieht, ich habe es verursacht. Mein Leben ist schuld daran, dass Blut fließen muss. Die Sünden wurden auf das Sündopfer gelegt. In Levitikus 23, Vers 29 heißt es, jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden. Irgendjemand, der nicht versteht, dass es etwas mit uns persönlich zu tun hat, der soll ausgerottet werden. Der soll getötet werden. Seht ihr, es ist wichtig, dass wir die Ordnung verstehen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was hier gemeint ist. Nun, das Opfertier war passiv, es starb. Doch der Tod des Opfers reichte nicht. Der Priester war sehr aktiv. Er hatte viel zu tun an diesem Tag. Das Opfertier, es repräsentierte den Sünder, aber auch der Priester, er repräsentierte das Volk. Anstelle des Volkes bringt er nun das Opfer für die Sünden dar. Kein Mensch durfte der Lade Gottes nahen. Sie waren alle unrein. Doch der hohe Priester sollte als Mittler und Stellvertreter des Volkes hinzutreten. Und wir lernen in Hebräer 5, Vers 1 die große Bedingung dieser Aufgabe. Hebräer 5, Vers 1, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt, in Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Der Priester, er musste ein Mensch sein, aus Menschen genommen. Er wurde für Menschen eingesetzt. Er nimmt die Stellung und die Verantwortung von Menschen. Er sollte die Menschen vertreten. Und er wirkt im Blick auf das Verhältnis zu Gott. Und wie? Er bringt Schlachtopfer für Sünden. Das war der Dienst eines Priesters. Hier ist ein Mann, der die große Last und Aufgabe hat, in die Gegenwart Gottes zu treten. Das Blut der Opfer in das Allerheiligste zu bringen. Und bedenkt, ein vergesslicher Priester lebte nicht lange. Wenn ein Priester es wagen würde, ohne dieses Blut in das Allerheiligste zu treten, oh, ich habe das Blut vergessen, man würde seinen leblosen Körper mit einem Seil hervorziehen müssen. Der Priester musste mit dem Blut der Sühnung hinzutreten. Und er musste sich selber waschen, er musste heilige Gewänder anziehen, er musste mit dem Blut des Opfers eintreten und mit einem besonderen Räucherwerk zum Wohlgeruch vor Gott. All das bezeugt, oh, es musste auch bei dem Priester etwas bedeckt werden, dass er überhaupt hinzutreten darf. Es war eine besondere Gnade. Er hat heilige Leinengewänder bekommen, extra für diesen Augenblick. Und nun lesen wir ab Vers 11. Und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seinen beiden Hände voll von wohlriechenden, klein gestochenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Stieres und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu. Und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinen Fingern sprengen. und erschlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israels und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme etwas von dem Blut des Stieres und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an den Hörnern des Altars. Und er sprenge etwas von dem Blut 7-mal mit seinen Fingern an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israels. Das Blut des makellosen Opfers, auf dem die Sünden stellvertretend lagen, wurde in die Gegenwart Gottes gebracht. Und zwar unter Anbetung und unter Fürbitte, dass er die Sünden vor seinem Angesicht zudeckt. Es wurde nicht an die Türpfosten gestrichen, sondern 7-mal als Zeichen der Vollständigkeit für alle Sünden, für alle Unreinheiten, für all ihre Vergehen, wurde es auf die Deckplatte der Bundeslade gesprengt. Deckplatte. Was meint ihr, was für ein Wort da vorkommt? Bedecken. Eine Bedeckplatte, eine Sühneplatte. Es kommt hier eine Ableitung von Kaffar vor. Die Bundeslade ist mit einem Sühnedeckel bedeckt. Warum? Was war in der Bundeslade drin? Das Zeugnis lesen wir hier in diesem Bericht. Das heißt, die Gesetzestafeln, die beiden Steintafeln, die Gott dem Mose gegeben hat, mit seiner eigenen Hand, mit seinem eigenen Finger hat er die 10 Gebote dort hineingegeben. Und es war ein Krug mit Manna, mit diesem Brot, mit dem Gott sein Volk so gnädig versorgte in der Wüstenzeit, und der grünende Stab Aarons. Das war in der Bundeslade drin. Und darauf war die Deckplatte. Das Blut auf dem Deckel, auf dieser Sühneplatte, sollte alle Schuld und alle Vergehen und alle Unreinheiten und alle Sünden bedecken. Allen Gesetzesbruch gegen die Tafeln, die darin enthalten waren. Und alle gotteslästerliche Undankbarkeit, die das Volk ausdrückte, als sie sagten, uns ekelt vor dieser Fadenspeise. Und es sollte bedecken ihre trotzige, stolze Rebellion gegen Gottes Herrschaft und Ordnung, wie wir es sehen bei dem Stab Aarons. Die Sühneplatte bedeckt das Zeichen für unsere Sünde, das Zeugnis, die Erinnerung an unsere Sünde. Das Gesetz, es zeigt auf unsere Sünde. Das Manna, der Stab, es zeigte auf die Sünde des Volkes Israels. Und anstatt dass Gott blickt auf all die Gesetzesübertretungen, auf all die Undankbarkeit, auf all die stolze Rebellion, ist eine Platte darüber gesetzt und Blut wurde besprengt. Und die Bundeslade, sie ist auch ein Symbol für den Thron Gottes. Auf dieser Sühneplatte waren 2 Cherubim gestaltet. Und zwischen diesen Cherubim war symbolisch der Thron Gottes. Von hier regiert er und richtet er das Volk. Das Blut zeigt erbrachtes, offizielles Gericht. Schaut her. Unschuldiges Leben wurde vergossen. Die Sünde wurde bezahlt. Vor dem König und Richter der Welt. Hier ist der Beweis. Und an dem Tag der Versöhnung gab es noch zusätzlich ein wunderbar herrliches Zeichen. Vers 21.
Im zweiten Teil heißt es, und er legte sie auf den Kopf des Ziegenbocks, die Sünden, und schickte ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Einer der beiden Ziegenböcke wird mit den Sünden, die per Handauflegung auf ihn geladen wurden, symbolisch in die Wüste geschickt, an einen öden Ort, wörtlich heißt es, an einen abgeschnittenen, einen abgetrennten Ort. Und das war ein trostreiches Zeichen des Hinwegtragens der Sünde. Das Volk, es konnte diesem Ziegenbock nachsehen und sagt, schaut, unsere Sünde, sie wird fortgetragen. Wegen der Sühne durch den Tod und die Darbringung im Heiligtum kann unsere Sünde hinfortgetragen werden. Die Strafe ist erbracht, die Schuld ist fortgeschickt. Vergebung ist möglich. Gott war uns Sündern sühnend. Und dann kommt die Reinigung. Alle Beteiligten mussten sich mit Wasser waschen. Die Reste der Opfer wurden außerhalb des Lagers verbrannt und die Kleider wurden gewaschen. Eine symbolische, eine rituelle Reinigung. Es bedeutet, wir sind wieder gereinigt von unserer Schuld. Noch viel wichtiger, es heißt hier in Vers 30, denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Dem Volk wird vergeben. Es gilt als rein vor dem heiligen Gott. Sein Zorn hat sich für ein Jahr bis zum nächsten Tag der Versöhnung besänftigen lassen. Er vernichtet sein Volk nicht, er schreitet weiter mit seinem Volk einher. Er vergibt die Sünde, nicht straflos, sondern im Blick auf die stellvertretende Todesstrafe des geschlachteten Opfers, dessen Blut vor das Angesicht Gottes gebracht wurde, um Sühnung zu erwirken. Das ist der Vorgang, die Veranschaulichung der Sühne. Nun noch ganz kurz, als letztes und viertens, das Ziel der Sühne. Es ist wiederhergestellte Gunst. Zorn wurde abgewendet. Das Gericht, der Hass, das Missfallen Gottes wurde besänftigt. Gott schaut gnädig, Gott schaut wieder freundlich auf den Menschen. Wie ist das möglich? Nun, die Grundlage für den Zorn, nämlich die Sünde, wurde durch die Gabe der Sühnung bereinigt. Die Undankbarkeit, die Rebellion, der Gesetzesbruch, unschuldiges Opferblut, hingegebenes Leben bedeckt die Schuld. Und es ist wiederhergestellte Gerechtigkeit. Ein Stellvertreter hat die Strafe erlitten. Es ist ein Gericht ergangen an einem Leben für das Leben eines anderen, für die Schuld der Menschen. Persönliche Sühne ist der Gegensatz zur stellvertretenden Sühne. Persönliche Sühne heißt, ich bezahle selber, ich büße selber, ich trage selber die Konsequenzen meiner Schuld. Und es gibt erschreckend viele, die glauben, sie könnten vor Gott treten und sagen, ich stehe für meine eigene Schuld gerade. Nun, es gibt erschreckend viele, die werden dafür gerade stehen, aber in anderer Weise, als sie denken. In dramatisch anderer Weise, als sie denken. Stellvertretende Sühne zeigt die höchste Form von Barmherzigkeit. Dass Gott diese Anordnung überhaupt gegeben hat. Dass stellvertretende Sühne möglich ist. Die höchste Form der Barmherzigkeit. Und dennoch stellt es Gerechtigkeit wieder her. Tilgung der Schuld. Vergebung von Vergehungen. Der Gesetzesbruch wird abgedeckt. Befreiung des Sünders von dem Fluch und von der Strafe des Gesetzes. Und es ist wiederhergestellte Beziehung, Versöhnung mit Gott. Gott blieb ein weiteres Jahr durch das Zeltheiligtum oder dem Tempel später in der Mitte seines Volkes. Oh, wunderbare Gnade. Durch die Sühnung blieb Gott in der Mitte seines Volkes. Beziehung war möglich. Das Wegtragen der Sünde entfernt die Grundlage der Entfremdung und Frieden und Versöhnung mit Gott ist das Resultat.
Nun, die alttestamentliche Sühne ist noch nicht am Ziel. Sie ist noch nicht am Ziel. Und im Alten Testament hören wir sogar, wie David sagt im Psalm 51, Vers 18, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es dir. Brandopfer gefällt dir nicht. Was sagt David hier? Das war doch die Anordnung Gottes. Das war doch das Mittel der Sühnung. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Oh, es muss irgendwie noch mehr kommen. Jesaja 1, Vers 11. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, sagt Gott. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Vers 15. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Oh, das, was im Alten Testament angezeigt wird, es reichte noch nicht aus. Aber es ist ein Bild, ein Symbol, eine Vorausschau auf eine wirksame und endgültige Lösung. Davon werden wir im nächsten Vortrag hören. Aber hier, Sühne ist geordnet. Die Ordnung der Sühne in der Bibel im Kontext von dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen lässt sich so zusammenfassen. Sühne ist ein auf Gott bezogenes, stellvertretendes Strafleiden zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit und versöhnter Beziehung.